Die Einladung, groß drauf, ein Brand, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, ein Brand, Feuer, eine Krise und jetzt ist die Mission, Verantwortung steht da drüber. Und vorhin wurde das schon gesagt, in der Einleitung, dass Verantwortung auf allen möglichen Ebenen stattfindet. Und ich würde gerne sowohl heute Vormittag als auch heute Nachmittag grob gesehen immer wieder, und ich möchte euch bitten, immer wieder auf drei Ebenen mitzudenken. Das ist jetzt nicht eine, wer weiß wie, intellektuelle Herausforderung, sondern die eine Ebene ist, du für dich mit deinem Denken, mit deinem Fühlen, mit deinem, wer du bist, was du wahrnimmst, dein Herz. Das zweite ist, die Ebene, wo du aktiv bist, also ab dem Moment, wo du den Mund aufmachst, wo du aufstehst, wo du etwas tust, wo du verheiratet bist, wo du Freundschaften hast, wo du einen Job machst. Und dann dieses in die Welt, in die wir als Verantwortungsträger möglicherweise gesandt sind. Und spätestens da ist uns bewusst, dass es ganz viel Zerrissenheit gibt. Und ich muss jetzt gar nicht nur an das Feuer denken, was auf unserem Plakat steht für heute. Und an die Natur. Und ich brauche nicht unbedingt an die Seenot zu denken. Wir wissen, dass das, was gerade in unserer Welt passiert, zu ganz viel Zerrissenheit führt oder freilegt, was schon vor der Krise in unseren Herzen, in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld war und ist. Und möglicherweise haben wir da hinein eine Botschaft. Möglicherweise haben wir als Christen da hinein die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Auf die eine oder andere Weise. Also diese drei, bei dem, was ich erzähle, auch aus meinem Leben, bitte die drei Ebenen mitdenken. Wir, Frank, hat Verantwortung in verschiedenen Ebenen. Manche könnten sagen, Verantwortung, vielleicht hat der eine oder andere das von euch auch gedacht, Verantwortung, was hat denn das mit mir zu tun? Ich weiß auch nicht, wer alles gestreckt hat, aber wir sind ja zumindest verantwortlich, morgens aus dem Bett zu kommen und bestimmte Dinge noch zu erledigen, dafür zu sorgen, dass am Monatsende was aufs Konto kommt. Ich bin allerdings groß geworden in einer Welt, die ein bisschen anders gestrickt war und da möchte ich ganz kurz von erzählen. Du hast vorhin gesagt, dass ich heilsame Hintergrund habe. Das war nicht, bevor ich nicht im Studium gelandet bin, denn durch ein Praktikum dann im Studium bin ich dort gelandet. Nicht ganz so stolpernd wie in die Politik später. Und dort war sowohl in meiner Kindheit als auch bei der Heilsarmee gab es eine Verantwortung, die wir Christen, die mir sozusagen mit, ich will nicht sagen der Muttermilch, aber doch sehr früh mehr oder weniger eingeimpft wurde. Dieser Befehl als letzte Botschaft von Jesus. Matthäus 28. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. An der Weltende. Ich gehe mal ganz kurz zum Weltanfang. Da war ein Verantwortungsbefehl, auch wenn er nicht immer so wahrgenommen wurde. Machet euch die Erde untertan, gestaltet sie, benennt die Tiere. Die Spannung zwischen dem, was heißt das in dieser Welt, und dem, was ich zumindest verstanden habe, verkündigt das Evangelium. Wir sind hier in Wiedenest, Missionsschule. Seid ihr hergekommen, um nochmal angefeuert zu werden, noch mehr von Jesus zu reden und diese Welt zu rocken für diesen Jesus? Das kann, und das war in meinem Kopf tatsächlich oft so, ich habe das nur fromm verstanden. Meine Verantwortung war, Jesus, von Jesus zu erzählen. Und ganz ehrlich, ich hatte eine Meise. Also nicht, dass Jesus von Jesus zu erzählen die Meise war, sondern ich war so eng, so klein groß geworden, ich sage das auch gleich noch, dass ich nicht mal wusste, wie ich sprachfähig sein kann dafür. Und ich wusste, dass dieses in die Welt und bis an der Ende der Welt, ich bin bei euch alle Tage, dass das einen ganz breiteren Horizont hat. Und es brauchte einige Gottesbegegnungen auf diesem Weg, um mich zu prägen. Wie kann man in einer zerrissenen Welt, in einer sich laufend verändernden Welt, und damit meine ich sowohl dein Herz, dich, dein Denken, als auch deine Familie, und dann kommt eine Krise und dann eine Krankheit und das Älterwerden, als auch diese Welt, die uns manchmal an manchen Stellen buchstäblich um die Ohren fliegt, wie kann man seinen Glauben leben? Was steckt vielleicht auch in dem Missionsbefehl? Mission, Verantwortung. Ich habe gesagt, ich bin sehr fromm groß geworden. Ich bin einerseits hier in der Region geboren worden, in Siegen. Meine Eltern sind aber als ich 3 Jahre alt war, und da hatte ich noch nicht so viel Stimmrecht, ins Badische gezogen, in ein Altenheim. Also ich bin relativ früh ins Altenheim gekommen. Habe dann aber 15 Jahre da drin gelebt, was relativ lang für einen Altenheimaufenthalt ist. Ohne jetzt bitte irgendwas da falsch zu verstehen. Das war so fromm, dass ich mich heute noch wundere, wie meine Eltern es geschafft haben, dass wir einigermaßen normal da rausgekommen sind. Einfach nur eine Beschreibung dazu. Dieses Heim ist gegründet worden für all die Christen, die in den 50er und 60er Jahren so Jesus-Nachfolger waren, dass sie glaubten, Jesus kommt wieder, bevor sie in Ruhestand gehen, und haben kompromisslos in diesem Wissen und Glauben ihre Rentenversicherung abbestellt, um mehr Geld zu haben, um zu spenden für Mission oder soziale Arbeit in Haiti. Eine Missionsstation in einer Region in Brasilien. Und all die hatten eine sehr hohe Bibelfrequenzquote, Zitierquote. Und da wächst du dann auf als 3 und 5 und 10 und 15-Jähriger. Das meinte ich mit, ich war etwas eng. Und doch kamen immer wieder Missionare und haben erzählt und von diesem Ruf Gottes und was heißt das, als Christen unterwegs zu sein. Ich weiß noch, wie ich morgens ganz oft auf dem Weg zur Schule mit Lust und Freude, und ich hatte morgens gebetet und so, und der Hinweg war Lust, der Rückweg war Frust. Ich habe es nicht übersetzt gekriegt. Und ich dachte, ich muss es doch erzählen. Jetzt war ich aber ein sehr sanguinisch veranlagter Mensch, der also bei, wenn eine Kreide- oder Schwammschlacht begann, war ich immer einer der Ersten. Was ich nicht für sehr zeugnishaft hielt. Deshalb der Frust auf dem Heimweg. Ich habe auf meinen Mofa dann, weil ich gedacht habe, wenn ich schon das nicht rüberkriege, dann sprühe ich es auf Mofa. Jesus liebt dich. Jesus lebt. Vor 3 Wochen hatte ich 40-jähriges Abi-Jubiläum. Da konnten die sich daran noch erinnern. Ich war ganz fertig. Also sie haben es jetzt nicht ganz negativ gehalten, aber so nach dem Motto, was bleibt bei Leuten hängen? Mein Chef, den ich später hatte, der hat mir mal erzählt, er hatte so einen Aufkleber auf dem Auto. Ne? Nicht nur den Fisch, sondern dann stand auch irgendwie drumherum, mit Jesus lebst du ewig. Aber er fuhr, wie er sagte, wie eine gesenkte Sau. Ich zitiere das natürlich nur. Und eines Tages fuhr er so, und es waren auf seiner Seite in seiner Fahrtrichtung 2 oder 3 Spuren, und die dritte Ampel konnte er dann doch nicht mehr bei Dunkelgelb überfahren und kam zum Stehen, und ein anderes Auto kommt neben ihm zum Stehen und macht die Bewegung, die ganz viele noch kennen und ganz viele nicht mehr kennen. Diese, ja, der andere, heute machen wir, und er war bei der Heilsarmee, dachte, der will mich jetzt nach dem Weg fragen. Natürlich sage ich ihm den Weg. Aber das Einzige, was der dann rüberrief, war, es mag ja sein, dass ihr Jesus ewig lebt, aber wenn Sie so weiterfahren, Sie nicht. Und er erzählte später, dass er diesen Kleikleber an diesem Abend abgeknibbelt hätte. Ihr merkt, wo da die Verantwortung liegt, zwischen dem, was wir reden und tun, und was wir da glauben und darüber reden. Und ich glaube, wir müssen immer wieder neu sprachfähig werden. Mit der Dame, die sich erinnern konnte, an meinen Spruch auf dem Mofa, habe ich das näheste Verhältnis in meiner Klasse gehabt. Auch wenn sie das für putzig hielt. Es ist ein immer wieder neuer Prozess. Und was ist echt, ist am Schluss die Frage. Zum einen ist es die Frage, erste Ebene von Verantwortung, haben wir eine Gottesbegegnung gehabt? Gibt es da einen Treffer von Gott? Das zweite ist, dass wir natürlich wissen müssen, was wir dann von uns sagen, wie wir das machen, wie wir mit uns umgehen. Reden wir Wahrheit? Nur als Beispiel. Wie liebevoll sind wir? Ich habe erzählt, dass wir in diesem damals etwas verpönten Stadtviertel in Chemnitz eine Gemeinde gegründet haben, in der es keine Gemeinde gab. Es gab eine Parochie, die mit zuständig war von der evangelischen Kirche, aber das war ein Plattenbauviertel, was war gegründet, mehr oder weniger unter dem Slogan, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Es war für 90.000 Menschen geplant, 80.000 sind dann zur Wende da gewesen. Und ich hörte in diesem Stadtviertel unter anderem die Aussage, jetzt fangen die Christen doch tatsächlich an, Weihnachten für sich zu beanspruchen. Da muss aber mal gut drüber nachdenken. Aber da ist die Herausforderung. Wir müssen diese Sprache kennen und lernen. Und was müssen wir dann sein? Na, bei Menschen. Ich in meinem fast klösterlichen Altenheim war so abgeschottet, dass ich kaum einen anderen Freund hatte, als jemand, der auch die Sprache sprach, die in Jerusalem gesprochen wird. Also nicht Hebräisch. Wir haben das gegründet unter einem Vorsatz. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Das heißt, wenn dieser Jesus hier auf die Erde gekommen ist, dann feiern wir seine Ankunft. Das feiern wir demnächst auch wieder. Und bei uns im Erzgebirge, da wirkt es kulturell fast wie erfunden. Ja, da wird alles geschnitzt. Aber da ist ja ein Halbsatz vorher, ein halber Schritt vorher. Er ist ja nicht nur gelandet, sondern im gleichen Schritt, nicht der Schritt vorher. Der gleiche Schritt sagt, er ist aus dem Himmel raus. Das Wort war Fleisch. Was heißt dann Verantwortung? Was heißt dann, wenn wir sagen als Christen, wir folgen diesem Jesus nach? Wo sind wir das letzte Mal diesem Teil nachgefolgt und rausgetreten aus den heiligeren Umständen in die säkulareren Umstände? Und da möchte uns Gott haben. Als die Person, als die, die dir was tut und als möglicherweise eine Aufgabe. Ich dachte immer, die Aufgabe wird Gott mir irgendwann zuspielen. Das heißt dann wahrscheinlich Missionar in Papua-Neuguinea und ich hatte aus einem kleinen Grund Bammel davor. Weil ich hatte gehört, dann muss man Fischaugen essen. Jetzt ist das noch wahrscheinlich ein etwas kleineres Opfer. Aber ich wusste, da muss man was für aufgeben. Und ich dachte immer, geht hin in alle Welt und verkündigt das und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich habe immer von den ganz Fremden gedacht. In den Zeiten von heute, von Google Earth, sollten wir mal zurückzoomen und gucken, wo unser kleiner blauer Fleck tickt. Da auf der Welt ist unsere Verantwortung. Zuerst, dann mag Gott in diesem dritten Bereich auch uns irgendwann rufen nach, sei es Papua-Neuguinea oder in einen bestimmten Job. Aber deine Berufung beginnt nicht dort und bereite dich dann drauf vor, sondern sie beginnt hier, heute Nachmittag, morgen. Wir haben Verantwortung. Ich habe am Anfang gedacht, ich muss ganz viel über Gott reden und nur die besten Worte finden und ich weiß noch, wie ich das erste Mal ein Zeugnis geben sollte und ich war jemand, der auf der Bühne, ich weiß nicht, wer von euch die Asterix-Comics kennt. Es gibt jetzt wieder einen neuen, den habe ich noch nicht. Also, ja, und dann gibt es immer so einen Piraten aus dem Kongo, der beim Absaufen des Piratenschiffes noch oben drauf sitzt. Und der wird gemalt mit so dicken Lippen. Und genau die hatte ich, immer. Also zumindest fühlte es sich genau so an. Und ich habe gedacht, okay, dann muss ich es auf meinen Mofa machen. Dann muss ich es im Privatkreis erzählen. Ich habe keine Gabe in dem Bereich. Aber ich war auch nicht sprachfähig. Und ich meine mit sprachfähig nicht nur die richtigen Worte, sondern stimmfähig. Wenn ich zurückdenke, wie ich in den Bundestag gestolpert bin oder in die Politik, dann hat es wohl mit einem Gedanken zu tun. Ich war vorher schon Stimme für eine bestimmte Gruppe von Menschen in meiner Stadt, nämlich Leute, die bei der Heilsarmee gelandet sind. Und dann hat die Zeitung mal angerufen und gesagt, Herr Heinrich, da ist jemand unter der Brücke gestorben. Ist das schlimmer geworden mit der Armut in Deutschland? Und ähnliche Anrufe. Man bekam Stimme. Wie bekommen wir Stimme? Und nicht nur im Bundestag oder in der Politik oder in deinem Stadtrat. Indem du das, was du weißt und bist und glaubst, und das müssen wir uns gewiss sein, in Reden und alltägliches Handeln übersetzt und dann von Gott und oder anderen wahrgenommen wirst, als um in einem Bereich, wo dein Herz auch brennt, Verantwortung zu tragen. Aber es geht um alle drei Bereiche. Und ich mag mir nur aus, wie ich wäre, wenn ich dann gehört hätte, okay, es ist Papua-Neuguinea und ich hätte mich vorbereitet und hätte die anderen Ebenen nicht vorher auf die Reihe gekriegt. Mich in meiner Beziehung mit Jesus, in meinem Selbstbewusstsein, weil Gott mich als Heiliger und Kind erklärt, in meinem alltäglichen Übersetzen dieses Glaubens, dann wäre ich krachen gegangen. Und dann geht es nicht um Titel und um Kompetenz und eine Autorität, die einen Titel ableitet. Was ich machen will heute ist, heute Vormittag und heute Nachmittag, Mut machen, auf der einen Seite fröhlich zu bekennen, wenn die Situationen sich ergeben. Und die einen von uns sind die fröhlichen Bekenner, die können gar nicht die Klappe halten. Und es gibt die anderen, die wissen nicht, warum sie einen Satz formulieren sollen. Unabhängig von deiner Persönlichkeit, das, was da ist, so fröhlich wie möglich zu tun. Ich habe selten Predigten über Freude gehört, die als Beauftragung in der Bibel steht. Und natürlich dann mit Herz und Verstand. Nicht leichtfertig dahergeredet, wie ich mich dann jetzt vielleicht mal kritisieren müsste für das auf dem Mofa. Ehrlich. Vielleicht sogar zweifelnd. Ich möchte Mut machen, dem Stimme zu geben, was Gott schon in dein Herz reingelegt hat. Und dann eben auch bis in diese Welt rein. Wie die Themen, die vorhin im Vorspann auch angesprochen sind. Ich kann seitdem besser über Jesus reden und Gott reden, indem ich nicht mehr muss. Irgendwann hat das Klick gemacht bei mir. Du musst das nicht reden. Da gibt es Momente, wo es besser ist zu reden, wenn du gefragt wirst nach der Hoffnung. Aber ich glaube, dann hat kaum einer ein Problem. Seit ich das nicht mehr muss, das war für mich aus diesem christlichen Elternhaus, du musst Zeugnis geben und du schläfst schlecht, wenden und so. Das Zweite, ich kann weit besser auch diese Stimme sein, mit Worten und ohne, weil ich gemerkt habe, dass ich ihn auf diesem Weg besser kennengelernt habe. Und das gehört zu diesem ersten Bereich unserer Verantwortung, unseres Lebens mit Gott. Das eine ist also, ich komme her von einem, ich muss reden, ich habe einen Schiss gehabt, ich dachte, es gibt Strafe, wenn ich nicht genug evangelisiere. Das ist also ein Gottesbild, was ich zurechtgerückt bekam. Und ganz ehrlich, dann ist manchmal vollkommen egal, was du sagst, weil du eine Beziehung hast, über den du redest. Eins der etwas peinlichen Momente in meinem Leben, die aber davon zeugten, wie sehr ich meine damalige Freundin geliebt habe. Und würde man das heute aufzeichnen, die Szene, dann wäre die erstens ein massenhaft Klicks im Internet und meine Frau würde sich darüber freuen, obwohl sie meinen Schmerz teilen würde. Die Szene war folgende, ich war im Zivildienst, ich war verliebt wie die Kanone und ich lief mit meinen zwei Kollegen Zivis durch Stuttgart und erzähle ihnen so im Vorbeigehen von Gina und ja und renne mit absoluter Macht in Bauchhöhe gegen die Parkuhr. Jetzt ist das nicht der Beleg, dass ich sie liebe. Also im Sinne von, das muss man nicht machen, um jemand das zu zeigen. Aber meine zwei Freunde haben spätestens da gewusst, dass ich ernst meine. Wir können auch über Jesus reden, ohne zu reden. Wir können die leuchtenden Augen, die Verantwortung, unseren Glauben zu leben, spielt nicht allein im Kämmerlein, in meinem Mundwerk, in der Bibelzitatquote und in der Art und Weise, was ich später mal tue, ab. Ich kann freier reden, weil ich ihn kennengelernt habe, als nicht den, der abends zählt, wie oft ich Jesus gesagt habe. Ich höre von der Geschichte von Mahatma Gandhi, der wurde von Missionaren mal aufgesucht, weil er ja auch einen Teil einer christlichen Geschichte mit hat, in Südafrika in dem Fall. Und er wurde einmal gefragt, Sie kennen ja Ihr Volk, Herr Gandhi. Was würden Sie uns als Missionare empfehlen, wie wir über unseren Glauben, wie wir das in dieser Gesellschaft einbringen können? Und hat Gandhi die Rückfrage gestellt und hat gesagt, meine Herren, kennen Sie das Geheimnis der Rose? Auf solche Fragen von sehr klugen Menschen darf man natürlich nicht einfach antworten. Aber nach einigen Momenten hat Gandhi gesagt, gehen Sie in mein Volk. Und duften Sie. Gehen Sie in mein Volk und duften Sie. Wir hören immer nur die Botschaften, wo andere das sagen, das umgekehrt sagen, ne? Verduften Sie. Aber der hat ein Geheimnis. In 2. Korinther 2 steht, an allen Orten, wo ihr seid, verbreitet ihr die Erkenntnis Gottes. Und die Erkenntnis Gottes ist garantiert nicht ein theologisches Verständnis. Wo auch immer ihr hingeht und es wird Leute um euch geben, die werden kotzen, weil sie das riechen. Da steht, nicht kotzen, da steht, für einige werdet ihr der Geruch des Todes sein. Und wer schon mal im Zimmer eines gerade Gestorbenen oder in den nächsten Stunden war, weiß, was gemeint ist. Deshalb kriegt man in diesen Filmen, sieht man immer, die schmieren sich da was unter die Nase, um diesen Todesgeruch zu übertünchen. Und andere, denen wird es ein Geruch des Lebens zum Leben sein. Am Schluss ist es aber, die Person ist stimmig in Wort, Leben und Dienst. Ich habe gelernt bei der Heilsarmee, als ich als Sozialarbeiter dort arbeitete, man sagt ja so leicht im Deutschen, Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit. Ganz ehrlich, Betrunkene und Kinder sehen auch die Wahrheit. Und weit mehr Menschen um uns herum sind nicht nur Betrunkene und Kinder, sondern sie sehen die Wahrheit in uns. Da hast du vielleicht was gesagt, was vollkommen Blödsinn war, und doch verstehen sie, was da ist. Und das kann zu unseren Gunsten und zu unseren Ungunsten ausgehen. Da war diese Frau Schnabel in meinem Kreisverband und die hatte mir eine Sorge von sich erzählt. Und dann habe ich gesagt, und da werde ich für beten. Jetzt ist Chemnitz nicht bekannt für seine Frömmigkeit im Schnitt. Aber das war ihr wichtig. Und beim nächsten Mal, in einer Gruppe von Leuten, beim nächsten Event, sieht sie mich kommen. Wir hatten uns noch nicht gegrüßt, sagt sie, Frank, das Gebet hat funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob Gebete funktionieren, aber das habe ich gern erzeugt. Trotzdem fand ich es ein bisschen komisch in dem Moment. Da ist der ehemalige NVA-Offizier bei mir in der Stadt, mit dem ich mich hin und wieder traf. Und wir haben uns einfach nur kennengelernt. Und wenn er Geburtstag hat oder mich trifft auf anderen Tagen, dann sagt er manchmal zu Menschen, Das ist übrigens der Einzige, der mir zu seinem Geburtstag Gottes Segen wünschen darf. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Wir haben auch nicht laufend über den Glauben geredet. Lieber Gott, kann ich Stimme geben, besser Stimme geben, weil ich nicht nur besser kennenlerne, Verantwortungsbereich 1, sondern weil ich merke, wie er mich führt, wie ich mich darauf verlassen kann, dass er diese Momente auch erzeugt. Wo du auch bist, ich bin schon da. Wir werden das nachher singen, also Musiker noch nicht kommen, aber wo du auch gehst, Gott ist schon da. Ist dir das bewusst? Verantwortung heißt nicht, du musst was bewirken, du musst was erzeugen und vielleicht Gott dir, deiner Frau oder sonst wem beweisen, wie fromm du bist. Um am Schluss vielleicht doch, theologisch finde ich Blödsinn, irgendwie einen Zettel abzugeben bei der Himmelstür. Check, 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 okay. Aber dran zu sein. Protestanten, Freikirchler reden oft von sich der Fügung Gottes stellen, das Führung Gottes stellen, danach zu trachten. Katholische Brüder und Schwestern oder auch Orthodoxe, die reden öfter in dem Wort von Fügung. Es ist wahrscheinlich was von beidem. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, wie Gott das macht, dass er einerseits... Ich war in Berlin in meinen ersten Jahren und dann hat mich der iranische Botschafter eingeladen, weil ich bin Menschenrechtspolitiker gewesen und Sozialpolitiker und im Iran, ne, brauche ich nicht viel erzählen. Eine Stunde dieses Gesprächs fand um die Person von Jesus statt und ich habe es nicht erzeugt. Es fand statt. Glaubt ihr in eurem Herz und Wesen, dass Gott euch führt, dass er Dinge fügt? Und dann solltet ihr natürlich bereit sein, mal was zu sagen und es zu nutzen, dankbar zu sein dafür. Ich wusste nicht, als ich dort landete, dass es im Bundestag ein Gebetsfrühstück gibt. Und dann landet sich dort, das wurde über die Jahre wie so mein Hauskreis. Aus allen Parteien kommen Leute, die einmal in einer Sitzungswoche, auch gestern Morgen, sich treffen, um einen Bibelvers miteinander zu studieren, zu suchen, Austausch zu finden und dann am Schluss miteinander auch zu beten. Und da kommt Schwäche zum Vorschein, da kommt Transparenz zum Vorschein, da gibt es nicht mal die Erkennbarkeit, ob jemand da zu grün und blau und rot und schwarz oder sowas gehört. Was gibt uns das Recht, Stimme zu sein? Was gibt uns das Recht, von Jesus zu reden? Unsere Grundlage, und ich danke dir für das Bild, unser Leben auf dem Würfel, auf der Grundlage. Und dann kann Gott Wunder machen, das ist unglaublich. Aber das sind nicht nur die Wunder, die in der Bibel von Jesus gesagt werden, dass da einer Aussatz hatte und dann war der weg. Und dann ist da eine Tote und dann läuft sie wieder. Das, was wir so unter Wunder verstehen. Ich komme da heute Nachmittag nochmal drauf zurück. Aber wisst ihr, was diejenigen Menschen, die diesen Jesus noch nicht kennengelernt haben, glaube ich, viel mehr sich wünschen, ist nicht das, und das fänden die toll, wenn so Wunder passieren. Und wenn wir solche zu erzählen haben, go for it. Aber ich glaube, sie möchten uns erleben. In der Nähe von sich, ne? Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Nah dran, ich krieg mit, was der auch für eine Scheiße erlebt. Und umgekehrt, der kriegt mit, dass ich in der gleichen Scheiße sitze wie er und trotzdem Hoffnung habe. Und trotzdem friedlich sein kann. Und trotzdem einen Dank auf den Lippen habe. Das Wunder wünscht sich dein Nachbar. In dem Vers, Johannes 1, Vers 14 heißt es, man kann es auch übersetzen mit, Gott wurde Fleisch, Gott wurde Mensch und zog in unsere Nachbarschaft. Nachfolge Jesu heißt dort. Dort, wo der Pin bei Google Earth blinkt. Dort bist du hingesandt. Und dann kann Gott immer noch was anderes draus machen. Ich weiß einfach inzwischen und bin dankbar und spiegel ihm das und Menschen, wo er Dinge zusammengefügt hat. Und dann nochmal über die Gesellschaft gesprochen. Auf der einen Seite ist die Gesellschaft geprägt von Maßlosigkeit. Möglicherweise in manchen Bereichen in Denken, in Wahrnehmung und in Handeln dekadent. Und jetzt die Frage, was wäre denn unsere Stimme da? Genauso zu sein? Und die Verantwortung fängt nicht erst da an, wo du sowas einkaufen gehst, was dann möglicherweise jemandem im Osten vom Kongo schadet oder in der Elfenbeinküste. Beim einen ist es unser Lithium im Handy und beim anderen ist es die Schokolade, die dort geerntet wird, die Kakaobohne von Kindern, möglicherweise Sklaven, sehr wahrscheinlich Sklaven. Sondern sind wir anders, nicht nur in dem Wissen um, sondern in diesem Denken, ich habe ein Recht darauf. Kriegt unser Nachbar uns so mit? Gottes Hauptthemen haben so oft auch mit dem, wo wir denken, wir haben Verantwortung zu tun, nämlich mit Geld, Gier, Geiz und Neid. Mit unserer Art und Weise, Geld auszugeben. Und ja, wir haben in dem Bereich Verantwortung. Aber möglicherweise eine andere, als die mit dem Kontostand in Verbindung steht. Ich glaube, ich durfte sprachfähig dadurch werden, dass ich immer mehr Menschen kennenlernen durfte und auch ihre Nöte wahrgenommen hatte. Und in die Nöte möchte Gott, dass nicht er reinkommt und wiedergeboren werden muss, sondern indem du da reintrittst. Und ganz ehrlich, das ist schlimmer als Fischaugen essen. Weil das kann heißen, dass wenn die Frau von dem Kollegen tatsächlich gerade kurz vorm Ende ist und Krebs hat, dass ich mit dem Kollegen so viel Zeit verbringe, dem ich, wer weiß wie viele TV-Abende und meine sportliche Aktivität kostet. In dem einen Bereich ist es tatsächlich, weißt du, wer du bist? Ist das rund? Es ist nie fertig. Der zweite Bereich ist der, was machst du denn dann mit dem? Mit deinem Verhalten, mit deinem Reden, mit deinem Denken. Die Menschen, die dann manchmal aus dem Gebetsfrühstückskreis kommen, freitags morgens, zwei der Bundestagspräsidenten sagen, hin und wieder konnten sie mutmaßen an der Art und Weise des Redners, dass er wahrscheinlich vor ein paar Stunden beim Gebetsfrühstück war. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, den Grundwasserspiegel von Freundlichkeit, Geduld, Langmut, Überwindung in unserem Umfeld zu heben. Und das tun wir unter anderem damit, dass wir in dem Nachbar erlauben, dass wir in seiner Nähe wohnen. Das Bild geht noch tiefer. Er zog in unsere Nachbarschaft, habe ich gesagt. Ne? Aber das Bild im übertragenen Sinne heißt, schlug sein Zelt neben uns auf. Und der Grund, den ich jetzt meine, der ist der Grund, warum ich nicht gerne zelten gehe. Hat nichts mit dem Alter zu tun und mit Frieren und mit schlechter Matratze. Ich kriege alles mit, was im Nachbarzelt passiert. Und die kriegen alles mit, was in meinem Zelt passiert. Glaub doch nicht, dass du eine Auseinandersetzung mit deiner Ehefrau haben kannst, was dann nicht die 5 Zelte im Nachbar mitkriegen. Das ist aber das Bild, was Johannes braucht. Er zog in unsere Nachbarschaft, er schlug sein Zelt neben uns auf. Und ich glaube, erstens würde es ganz viele deiner Mitchristen entspannen, wenn sie mal mitkriegen würden, woran du zweifeln und knaubeln und was hast. Und zweitens würde es viele unserer auch noch nicht so christlichen Nachbarn beeindrucken, wie du dann trotzdem nachfolgst. Nicht nur, weil das auf deinem Mofa steht. Die Ohnmacht von uns in manchen Lagen. Du musst es ja nicht gleich in die Zeitung schreiben. Aber vielleicht sollten deine Nachbarn es mitkriegen dürfen. Sehr oft konnte ich die Situation erleben, wie Leute dann bereit waren, auch im politischen Umfeld, einfach mal zu sagen, lass uns zusammen beten und können Sie mir ein Gebetsanliegen sagen, ich nehme das mit. Aber die fast angefangen haben zu heulen. Manchmal mit ins Büro wollten, weil man dann doch ein bisschen, ne? Also eine Dame hat mal mir, habe ich dann gesagt, ich sehe, dass Sie ganz schön Lasten auf den Schultern haben, was ist denn da mit Ihnen? Und dann sagt sie, und was der erste Reflex war, der berühmte DDR-Blick hat man mir mal beigebracht. Hört jemand zu? Und dann sind wir ein bisschen abseits gegangen und da hat sie frei geredet. Wie vielen Menschen in deinem kollegialen Umfeld bist du bereit, dich so schwach zu machen, dass auch sie bereit sind, Schwäche zuzugeben und du kannst dafür beten? Wieder in Ohnmacht vor Gott, weil das machst du ja nicht, sondern Gott. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Zusicherung für dich. Und weil das so ist, geht hin und lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht als Pastoren und Ausgebildete, sondern da heißt es eigentlich, hingehend lehret sie. Unterwegs seiend, seid Zeugnis. Taufet heißt, es wird manchmal als Bild auch gebraucht, ein Hineintunken, Dippen in eine andere Qualität, in eine andere Geschmacksrichtung. Wenn du also mit dem Duft der Erkenntnis Gottes daherkommst, dann mag es sein, dass du diesen Duft, wenn du ihm nah genug stehst, mitnimmst und er ein Stück davon mitnimmt. Und da musst du ganz schön nah bei sein. Als meine Frau und ich die 4 Kinder bekamen, also nicht alle gleichzeitig, aber da hat dann, sie hat eine so feine Nase und wir waren sehr freizügig, die auch mal jemand auf den Arm zu geben, ne? Und dann brachte ich sie manchmal wieder zurück, ein Kind, immer das Kleinste natürlich, und brachte ihr es, meine Frau konnte riechen, bei wem sie war. Das können die Menschen riechen, bei wem ihr wart. Da habt ihr noch keinen Ton gesagt. Sie werden auch riechen, ob da Leben ist. In aller Ohnmacht, in aller Unfertigkeit. Und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich bin bei euch. Alle Tage. Bis an der Weltende. Wir gehen jetzt in ein Lied über und möchten das mit euch singen. Dankeschön, dass ihr uns so toll begleitet. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Und daraus gelernt, das ist nachher auch so. Und wenn in unserer Präambel des Grundgesetzes in Deutschland steht, wir geben uns dieses Grundgesetz in Verantwortung vor Gott und den Menschen, dann werden wir bitte mit auch diesem Grundsatz Verantwortung übernehmen. Zum einen Verantwortung, und da ist so eine Nachfrage, ein Kitzeln an deinem Herzen. Ist da die Gottesbeziehung? Ist da der Herznerv? Bist du da eingeplanscht? Fließt da das Wasser? Manchmal tröpfelnd, ja. Aber ist es? Hast du Verantwortung? Du hast Verantwortung für dich und deine Beziehung mit Gott. Der zweite Bereich ist für dich selbst, für die, ich sage das immer, die 2 Kubikmeter, die du hier bist, hast. Für dein Reden, für das, was durch deine Augen in dich einfließt. Du hast Verantwortung, wie viel du Zeit benutzt. Dann hast du Verantwortung zu deiner Frau, Partner, Kinder, Eltern, die Erstbeziehungen. Dann, da wo du morgen arbeiten gehst, was du in der Gemeinde machst, in deinem Job. Und dann vielleicht auch darüber hinaus in die Gesellschaft. Und ich möchte, dass wir über den Tag ein bisschen unseren Puls fühlen. In welchem Bereich wir am meisten heute angesprochen sind. Ich angesprochen bin. In meiner Beziehung mit Gott? Mit mir selbst? Muss ich da was ändern? Kann ich besser Werkzeug Gottes werden? In meiner Family? In meinem Job? oder vielleicht auch mit einer Berufung in die Gesellschaft rein. Wo ich auch stehe, du warst schon da.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden mehr Wiedenester Vorträge auf wiedenest.de/medien.